Willkommen beim Podcast von www.baso.info. Im Folgenden hören Sie einen Vortrag von Dr. Werner Rüggemeier, gehalten am 7. April 2008 in Solingen zum Thema Public-Private Partnership, eine teure Mogelpackung? Fragezeichen. Hinter diesem Thema verbirgt sich die Ausführung über die Heuschrecken, die sich im öffentlichen Raum breit machen. Die Veranstaltung wurde organisiert von DGB und anderen Organisationen wie der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Solingen und dem Verein zur Erhalt und Förderung der kommunalen Daseinsversorgung sowie dem katholischen Bildungswerk Region Wuppertal-Solingen-Remscheid.
Guten Abend, auch von mir aus. Ich finde diese Gedanken von Herrn Becker sehr schön und anregend. Ich glaube, das brauchen wir in Deutschland, eine von Bürgern Partei unabhängig und von den Medien unabhängig, eine Initiative einer neuen, umfassenden Diskussion über unsere Gemeinschaft, die ja durch vielfältige Aktivitäten aus den Bankenkreisen und Investorenkreisen, wo die Demokratie und Bürgerinteressen ja doch wesentlich bedroht, ausgehöhlt werden. Und da bedarf es einer solchen Initiative eigentlich in jeder Stadt. Ja, als ich hier hingefahren wurde im Auto, habe ich das Objekt, um das es hier in Solingen geht, auch schon im Rohbau sehen dürfen, ne, ihr neues Rathaus. Zur Bestätigung aller meiner Vorurteile habe ich auch gesehen, dass der Kölner Klüngel auch Solingen erreicht hat. Ne, die in Köln dominierende Baufirma Bauwens, gehörig zum Adenauer-Clan, ist also der Generalunternehmer für ihr schönes neues Rathaus. Also wie schön es wird und vor allem wie teuer es werden wird, das birgt vielleicht noch einige Überraschungen. Vermute ich mal, wenn ich also von dem ausgehe, was ich bisher an vergleichbaren Projekten untersucht habe. Ich habe Ihnen ja diesen Zettel gegeben, wo ein Buch angekündigt wird, das erscheint im Mai, habe ich geschrieben, heißt Heuschrecken im öffentlichen Raum. Und im Untertitel dann etwas genauer, Public-Private Partnership, Anatomie eines globalen Finanzinstruments. Und ja, dieses Finanzinstrument greift mit Ihrem neuen Rathaus auch in Solingen. Was ist dieses Public-Private Partnership? Klingt ja so ganz gut, Partnerschaft, ne? Das wünschen wir uns doch alle zwischen allen und so. Und dann kann ja eigentlich nichts schief gehen. Ich würde mal sagen, die erste mediale Glanzleistung der Finanzinvestoren und Baufirmen, die sowas machen, ist schon diese Benennung, Public-Private Partnership. Das ist einmal schon ein kleiner Geniestreich, um etwas schön verkaufen zu können. Die Sache selbst, dieses Konzept, dieser Name kommt aus England. Und zwar ist es dort in einer ganz besonderen Situation entwickelt worden. In einer Situation, in der wir heute mit einer Verzögerung von 10 Jahren, auch in Deutschland sind. Und insofern ist es eigentlich auch sehr interessant, nämlich, es war ja so, England war ja unter der damaligen sogenannten konservativen Ministerpräsident Präsidentin Margaret Thatcher sozusagen das europäische Versuchslabor für Privatisierungen. Nicht diese resolute Dame mit dem Handtäschchen hat ja rabiat alles niedergemacht, was das englische Sozialmodell ausgemacht hat. Sie hat die Gewerkschaften auch mit sehr dubiosen Mitteln, mit Hilfe ihrer Geheimdienste auch und Ausspionieren und so weiter, was damals 70er Jahre ja noch nicht so ganz modern war, zur Sau gemacht, kann man sagen, niedergemacht. Und sie hat ja öffentliches Eigentum, Bahn, Wasser, wissen Sie, Wasseranlagen, Kanalisationen und so weiter, rabiat und weit unter Wert an Investoren verkauft, mit dem Versprechen, naja, der Staat hat kein Geld, aber die privaten Investoren sind ja da und die können es ja ohnehin viel besser, günstiger, flexibler, bürgernäher, freundlicher und so weiter und so fort. Ja, in England hat sich dann danach in den folgenden Jahren ja herausgestellt, diese Versprechungen werden nicht erfüllt. Die Bahnen in England sind die teuersten, die unpünktlichsten in der ganzen zivilisierten Welt. Das Wasser ist teuer, die Kanalrohre sind nach wie vor undicht. Und da entstand eben Ende der 90er Jahre eine doch tiefe Verdrossenheit in der englischen Bevölkerung. Und da entwickelte ein gewisser Tony Blair mit seiner New Labour, mit seiner sozusagen umgekrempelten sozialdemokratischen Partei, könnte man sagen, obwohl sie heißt ja bis heute sozialistische Partei, ist aber beides gleich schlimm oder so. Ne? Und er gewann seinen Wahlkampf 1997 mit der harschen Kritik an der Privatisierungspolitik der Tories, der Konservativen von Margaret Thatcher, ne, mit dem Hinweis, ja, diese privaten Investoren, die haben hier alle Freiheit, die machen hier nur Gewinne und machen die öffentliche Infrastruktur kaputt. Wir, New Labour, wir machen es anders, hat er gesagt. Ne. Wir wollen keine Unterwerfung des Staates unter diese Investoren, wir wollen Partnerschaft. Und so entstand also im Zusammenspiel zwischen Tony Blair und seiner Mannschaft und den Beratern aus der City of London, also aus dem Bankenzentrum, dieses Konzept Public-Private Partnership. Und wo gesagt wurde, ne, und das gehört zu diesem Konzept, wir, im Unterschied zu Thatcher, wir verkaufen nichts. Wir verkaufen nichts. Das ist schlecht, wenn der Staat seine Sachen verkauft. Nein, wir verkaufen nichts, sondern wir beauftragen private Investoren, die bauen uns dann die neuen Schulen, die neuen Krankenhäuser, auch die neuen Gefängnisse, die neuen Autobahnen und so weiter. Und wir, der Staat, die öffentliche Hand, die Städte, wir mieten das dann für in der Regel 30 Jahre. Und das ist dann eben eine ordentliche Partnerschaft. Da können uns die Investoren nicht ausnehmen. Dieses Konzept Public-Private Partnership unterscheidet sich von einer traditionellen Auftragsvergabe. Also die traditionelle Auftragsvergabe der öffentlichen Hand besteht ja darin, wir wollen uns ein Rathaus bauen lassen. Die Stadt nimmt einen Kredit auf, nachdem ein Bauunternehmen gefunden worden ist, das gibt vielleicht eine Ausschreibung, der günstigste, sagen wir mal, ne, gewinnt oder soll jedenfalls gewinnen. Und dann sagt er, ne, das nach dem günstigsten Angebot, Rathaus kostet 80 Millionen Euro. Ne, dann hat die verschuldete Stadt natürlich keine 80 Millionen, sie nimmt einen günstigen Kommunalkredit auf für 4% Zinsen im Jahr und beauftragt eben das Bauunternehmen, ob es hoch, tief oder Bau, wenn es heißt, mit dem Bau des Rathauses. Und dann ist es fertig und dann zieht die Stadt an. So, ne, so ist es, so kennen wir das. Und Public-Private Partnership bedeutet im Unterschied, der Investor finanziert das Ganze vor. Das heißt also, die Stadt, die ja verschuldet ist, ne, braucht keinen Kredit aufzunehmen, sondern das Geld zum Bauen und so weiter beschafft der Investor und er baut das Gebäude nicht nur, sondern er betreibt das auch für die ganze Laufzeit dieser im Durchschnitt 30 Jahre. Das heißt, er stellt die Hausmeister, er stellt alles das Personal für Reinigung, für Reparaturen und alles, was man da so braucht. Und am Ende der 30 Jahre Mietzeit kann die Stadt dann, oder das kommt darauf an, wie man es vereinbart, das Rathaus dann kaufen. Das heißt also, Public-Private-Partnership ist so eine Art All-Inclusive, ja, Sorglospaket. Ne, ihr öffentliche Hand, ihr braucht euch um nichts zu kümmern. Ja. Wir machen schon die Bedarfsermittlung, wir besorgen das Geld, wir besorgen das Kapital, wir betreiben das dann auch, ihr könnt Personal einsparen, habt ihr sowieso kein Geld. Ihr braucht nur, ne, für dieses Sorglos-Rundum-Paket braucht ihr nur eine Miete zu bezahlen. Ja, das klingt ja erstmal verführerisch. Ne? Eine Stadt kann sich neues Rathaus, neues Gefängnis, neue Schule, neues Krankenhaus und so weiter leisten, obwohl sie ja so überschuldet ist. Ne? Obwohl ja ihre Kommunalaufsicht keinen Kredit bewilligen würde. Aber ne, wir sind ja so clever, wir machen jetzt Public-Private Partnership. Da können wir es uns trotzdem leisten. Wir haben kein Geld, können es uns aber trotzdem leisten. Ja, ne, klingt doch erstmal verführerisch. Ja. Soweit das offizielle Märchen. Ne? Und jetzt gucken wir mal dahinter, wie das wirklich abläuft. Das sieht nämlich dann ganz anders aus, wobei da schon sozusagen eine gewisse Brandmauer eingezogen ist, weil diese Verträge, da komme ich jetzt zum ersten Merkmal dieser ganzen Operation, die Verträge sind geheim. Im Stadtrat bekommt kein Mitglied des Stadtrates die Verträge in der rechtsverbindlichen Form vorgelegt. Die bekommen eine kurze Zusammenfassung, die Anwälte des Investors, der Stadtverwaltung irgendwie schreiben und die Stadtverwaltung macht dann oben ihren Namen drauf und das hat dann so 3, 4, 5 Seiten und dann fassen die Stadträte in nicht öffentlicher Sitzung in der Regel dann einen Grundsatzbeschluss, ne, ermächtigen die Verwaltung mit dem eine Ausschreibung zu machen und dann mit dem Investor einen Vertrag abzuschließen. Dieser Vertrag hat dann irgendwie 800 oder 1000 oder 2000 Seiten, beziehungsweise ist gar kein einzelner Vertrag, das ist also ein ganzes Vertragswerk aus 6, 7, 8, 9, 10 Verträgen. Aber ne, dieses Vertragswerk bekommt der Stadtrat nie mehr zu sehen. Ja, ne, und da ist natürlich schon die erste Hürde, damit nicht nur die Bürger, sondern eben auch die Presse oder sogar die Stadträte selbst gar nicht wissen, was da jetzt in dem Vertrag eigentlich drinsteht. Ja, das ist ja so ein, da fängt es ja schon an und das ist ja ein Grund dafür, dass zwar mitten in der Stadt schon sowas da heranwächst im Rohbau, aber die Bürger eigentlich gar nicht wissen, was sich da hinter den Kulissen alles tut. Ja, also das ist ein wesentliches Merkmal, diese Geheimhaltung, die jetzt aber ja nicht nur in Solingen oder bei solchen Rathäusern da praktiziert wird, sondern das ist auch bei großen Bundesprojekten etwa, Sie haben wahrscheinlich gehört von Toll Collect, ja, das ist auch ein solches 12 Jahre lang dauerndes PPP-Projekt, da hat kein Bundestagsabgeordneter bisher diese Verträge gesehen, die übrigens in dem Fall 17.000 Seiten lang sind. Ja. Also kein, im Bundestag ist es zwar beschlossen worden, aber kein Bundestagsabgeordneter weiß, was drinsteht. Ne? Also das gehört überhaupt zu dieser Praxis. Und ja, jetzt kommen wir mal zu einzelnen Merkmalen, die dann also auch zu spezifischen Problemen führen. Und zwar, es gibt dann, wenn der Stadtrat einen Beschluss gefasst hat, eine, ja, nicht immer, aber oft, ich weiß nicht, wie es in Solingen war, gibt es dann eine öffentliche Ausschreibung. Ne? Stadt Solingen sucht Investor für den Bau und Betrieb eines neuen Rathauses. Gab es hier eine öffentliche Ausschreibung? Weiß man nicht. Gut, okay. Jedenfalls irgendwie fand dann die Stadtverwaltung den Investor Bauwens als Generalunternehmer. Das heißt also, es wird nur in dieser öffentlichen oder auch nicht öffentlichen Ausschreibung, es gibt auch sehr häufig nur eine nur begrenzte Marktabfrage, so heißt das. Ja, da wird also dieser Investor gefunden und nur der wird ausgeschrieben, das heißt der Generalunternehmer. Das heißt aber heute, auch wenn Sie ein Einfamilienhaus bauen oder wenn Wohnungen gebaut werden, ist das auch so. In der heutigen Bauindustrie ist das so, da gibt es dann einen Generalunternehmer und der beauftragt dann x Subunternehmer und Subunternehmer von Subunternehmern und so weiter. Das ist heute ein ganz tief gestaffeltes System. Der Generalunternehmer hat nur ganz weniges an Personal, der hat vielleicht 4, 5 Leute, die mehr sozusagen Projektmanager sind und die suchen dann irgendwelche polnischen oder marokkanischen Zulieferer für die Bauarbeiter oder und so weiter. Ne? Und das heißt also, es wird nur der Generalunternehmer ausgeschrieben und gesucht, mit dem gibt es zwischen der Stadt und dem Unternehmer eben einen Vertrag, aber der Generalunternehmer hat dann die Freiheit, ohne sich mit der Stadt verständigen zu müssen, seine Subunternehmer auszusuchen. Und es ist heute in der Praxis so, dass solche PPP-Projekte von einer relativ kleinen Zahl wiederkehrender größerer Bauunternehmen realisiert werden. Das sind in Deutschland ungefähr 6 Stück. Das ist Hochtief, das ist Bilfinger Berger. Das kommen dann noch eine englische Firma, die Serco heißt, und dann kommt noch eine holländische Firma, die Müller-Altvater beziehungsweise also Royal BAM Group heißt und neuerdings solche Firmen wie Bauwels. Die haben das in der Hand und die haben eben ihren ganzen Rattenschwanz von Subunternehmern, die sie dann bei dieser Gelegenheit beauftragen. Das heißt also, wir haben einen Effekt, dass, und im Unterschied eben auch zu einer traditionellen Erledigung, dass praktisch der gesamte lokale Mittelstand und Handwerkerstand, der wird da ausgeschaltet. Ne? Die können mit diesen Billigheimern, die Generalunternehmer sich holen, da kann der ortsansässige Handwerker nicht mit konkurrieren, das ist ganz klar. Das heißt, sie haben da auch, da kommt ein ganz anderer Geldkreislauf in Gang, der also nichts mehr mit der lokalen Wirtschaft zu tun hat. Und dann kommt eine Praxis dazu, die mit Public-Private Partnership verbunden ist, die heißt Forfaitierung mit Einredeverzicht. Das haben Sie vielleicht noch nicht gehört. Ne? Forfaitierung mit Einredeverzicht. Also, das klingt jetzt für viele von Ihnen ungewohnt, aber das ist bei diesen Investoren völlig normale Praxis. Also Forfait ist Französisch, das heißt die Pauschale. Und Forfaitierung bedeutet eine Pauschalierung. Also das ist folgendermaßen. Und das wäre jetzt eine Frage, die ich natürlich jetzt so heute auch nicht beantworten kann, aber das wäre sicherlich eine Frage für hier in Solingen, um das mal rauszukriegen. Gehört diese Forfaitierung mit Einredeverzicht zu diesem Vertragswerk für Ihr Rathaus? Und zwar, Forfaitierung mit Einredeverzicht geht so, die Firma Bauwens, die hat jetzt einen 30-jährigen Mietvertrag mit der Stadt Solingen. Nehme ich jetzt mal so an, dass es, dann geht die Firma Bauwens am ersten Tag der Gültigkeit dieses Vertrages zu ihrer Bank und sagt, ich habe hier einen wunderbaren Vertrag, die Doofen von Solingen, die haben hier das unterschrieben, 30 Jahre lang Mietzahlung, willst du den Vertrag kaufen? Die verkaufen den Vertrag an eine Bank. Und die Bank nimmt also dann eine Schätzung vor, was sind diese 30-jährigen Mietzahlungen abgezinst auf den heutigen Tag wert. Sie kennen dieses Verfahren vielleicht aus dieser sogenannten Hypothekenkrise, die also von den USA ausgegangen ist, wo also Banken Millionen von Amerikanern, auch wenn die gar nicht jetzt wirklich rückzahlungsfähig waren, Kredite für den Erwerb von Häusern, Eigentumswohnungen und so weiter gegeben haben. Und diese Verträge sind ja dann aber ebenso genauso wieder weiterverkauft worden an die nächste Bank. Ja, mit einem gewissen Risikoabschlag und so. Es ist also heutzutage eine völlig sozusagen normale Finanztransaktion bei unseren Banken und im Finanzsystem, dieser Forderungsverkauf. Ja? Und das wird eben auch mit diesen Public-Private-Partnership-Verträgen gemacht. Das heißt, die Firma Borwens verkauft der Bank, mit der sie eben ihre Geschäftsbeziehung hat, verkauft diesen Vertrag, ne, abgezinst auf den heutigen Wert, ein gewisser Risikoabschlag, denn wer weiß, ne, ob also die Stadt Solingen im Jahre 2035, 36, 37 noch die Mietraten bezahlen kann, die ja dann sowieso auch höher sein werden als heute. Ne? Ist ja ein gewisses Risiko, deswegen sagt der Käufer, also wenn ich diesen Vertrag mit Solingen kaufen soll, dann müssen wir einen kleinen Risikoabschlag doch bekommen. Ne? Aber im Prinzip ist es dann so, dass die Firma Borwens, ne, mit diesen, und der Bank, will die Bank natürlich auch noch eine gewisse Provision haben und so, ist klar, aber der Effekt ist der, dass die Baufirma am ersten Tag dieser 30 Jahre sozusagen den gesamten, die gesamte Summe ausgezahlt bekommt, die sie eigentlich erst dann bis zum Jahre 2037, 38 bekommen würde. Das hat natürlich zur Folge, dass der Anreiz für die Firma Borwens, jetzt also sehr qualitätsvoll und pünktlich und so weiter zu arbeiten, dieser Anreiz nimmt ab. Ne? Und vor allem wirkt sich das dann in der Betriebsphase aus. Weil ja, ne, habe ich schon erklärt, zu diesem Public-Private Partnership gehört ja das Betreiben des Gebäudes. Und dafür bekommt der Investor ja auch ein Entgelt. Und ja, ne, da gibt es dann natürlich einen großen Spielraum, wann der Investor dann mal die undicht gewordenen Fenster repariert oder so. Ne? Da kann er sagen, ja, ne, meine ukrainischen Handwerker sind gerade auf einer anderen Baustelle, ich komme dann später mal wieder. Ne? Und inzwischen wachsen also die Heizkosten oder so. Ja, mit dieser Operation, damit dass der Investor den Mietvertrag an die Bank verkauft, muss die Stadt jetzt nicht mehr, wie gerade noch im Rat beschlossen, ihre Mietraten an den Investor zahlen, sondern an die Bank. Ne? Jetzt macht die Bank das aber nur, weil die Bank kennt ja sozusagen ihre Pappenheimer, die weiß ja, wie solche Baufirmen arbeiten, wenn die schon mal ihr ganzes Geld bekommen haben. Ne? Deswegen sagt die Bank, macht es zur Bedingung, diesen Einredeverzicht. Das heißt also, die Stadt verpflichtet sich oder sie unterschreibt eine Einredeverzichtserklärung, wo sie sich verpflichtet, die vollständige Miete pünktlich und vollständig zu bezahlen, auch wenn Mr. Borwens nicht so ganz mit seinen Leistungen übergekommen ist. Ne? Und das heißt also, die Stadt verzichtet auf ihre Rechte, die sie als Mieter ja hat. Ne? Das ist dieser Einredeverzicht. Ja, ne, und das heißt also, damit begibt sich natürlich die Stadt, die öffentliche Hand, gegenüber dem Investor, und das dauert ja jetzt 30 Jahre, müssen Sie bedenken, ne, in die grundsätzlich schwächere Position. Ja, sie hat nicht die Rechte, die sie sonst als Mieter hätte, sie hat nicht dann dieses Druckmittel, eben beispielsweise, was man ja dann machen kann, die Miete zu kürzen. Kann sie nicht machen. Muss erst mal zahlen. Und dann kann sie sozusagen nachträglich, mit Hilfe wahrscheinlich dann einiger Anwälte, die sie gut bezahlen muss, sich mit den amerikanischen Anwälten des Investors streiten, ne, ob also da nicht ein gewisser Verzug da ist in den vertraglich geschuldeten Leistungen. Das heißt, es führt zu erhöhten Kosten, diese schwächere Position. Ja, jetzt ist noch eine Besonderheit dieses Public-Private-Partnership-Konzeptes, der Betrieb, ne? Der Investor, der Investor baut ja nicht nur das Gebäude, sondern er betreibt es dann auch. Ist also für alle Reparaturen zuständig und so. Und das bedeutet aber, und das wird öffentlich, wenn das im Rat so beschlossen wird, auch nie genau erklärt, allein dadurch wird das Betreiben und das Betreiberentgelt für den Investor im Vergleich zur öffentlichen Erledigung um 19% teurer, weil dann plötzlich die Mehrwertsteuer draufkommt. Ja? Wenn die Stadt selbst das Betreiben des Rathauses und der Schulen und so weiter machen würde, dann würde das keine Mehrwertsteuer kosten. Aber der private Investor berechnet 19% Mehrwertsteuer. Inzwischen sind das ja 19%. Allein dadurch wird das teurer. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie mal zusammenrechnen, ja, der Generalunternehmer bekommt einen Generalunternehmerzuschlag zwischen 10% und 15%. Dann kommt für die nach der Bauphase etwa 28 Jahre dauernde Betriebsphase noch eine Mehrwertsteuer von 19% dazu. Und dann will der Investor noch einen Gewinn haben, vielleicht, sagen wir mal, gemäßigt 10%. Ne, wenn Sie das alles schon mal zusammenrechnen, dann kommen Sie auf vielleicht über 30%, was allein die private Erledigung teurer macht, ohne dass sich irgendetwas geändert hätte an der Qualität oder sonst was. Und trotzdem wird gesagt, diese private Erledigung ist billiger. Ja, das hat nun die Folge und das habe ich an vielen der laufenden PPP-Projekte sozusagen festgestellt. Da wird dann an der Qualität, an den Materialien und so weiter richtig gespart. Ich habe zum Beispiel untersucht, es gibt in Frankfurt nach diesem Muster das sogenannte Bildungszentrum Ostend. Das ist ein Komplex aus 5 Schulen, 2 Abendgymnasien, Volkshochschule und so weiter. Hat die Stadt Frankfurt nach diesem Muster PPP bauen lassen und lässt es betreiben. Und das läuft jetzt schon 3 Jahre, das heißt, da kann man jetzt auch sehen, wie das funktioniert. Das habe ich dann oft vor Ort mal besichtigt, zusammen mit der Schulleitung. Und habe da Fotos gemacht und habe so dokumentiert und so weiter. Ja, und da hat sich zum Beispiel herausgestellt, die Baufirma hat so billigste Wärmedämmungsmaterialien verwandt, dass die Heizkosten 30% höher sind als das, was also in Frankfurt der Standard ist für öffentliche Gebäude. Aber das zahlt ja sozusagen nicht der Investor, sondern das kommt aus einer Kasse der Stadt Frankfurt. Das sind sozusagen die Kollateralschäden, die bei solchen Projekten entstehen. Es gibt da zum Beispiel den ständigen Streitpunkt Vandalismusschäden. Ne? Also in den Betreiberentgelten für den privaten Investor heißt es regelmäßig, und das hat ja zunächst auch mal vielleicht einsichtige Gründe, also der Investor ist ja für die Reparaturen und so weiter zuständig, aber Vandalismusschäden sind ausgeschlossen. So, jetzt entsteht aber, können Sie sich vielleicht vorstellen, wenn Sie mal in der Schule waren, was ist jetzt ein Vandalismusschaden? Ja? Ist das jetzt mutwillig durch Dritte, durch Schüler oder Lehrer hergestellt worden oder ist es sozusagen eine normale Abnutzung? Zum Beispiel ist es so, in Frankfurt, in diesem Bildungszentrum Ostend, am Bauvolumen und so weiter so viel gespart worden, dass die Gänge, die Flure so eng sind, dass man da keine Stühle oder Bänke oder so aufstellen kann und es gibt auch keine öffentlichen Aufenthaltsräume. Deswegen, und weil das sind auch 2 Berufsschulen dabei, da gibt es oft also Lehrstunden und so weiter und die Schüler kommen von weit her, dann müssen die sich irgendwo in der Schule aufhalten. Jetzt setzen die sich mangels anderer Gelegenheiten, zum Beispiel auf die einzigen Sitzgelegenheiten, die es irgendwo gibt, das sind nämlich Heizungsgeräte, Heizkörper. Ne? Heizkörper. Jetzt setzen die sich da drauf. Jetzt lockert sich die Halterung. So, was ist das jetzt? Ist das jetzt Vandalismusschaden? Natürlich sagt der Investor, hier soll abgebrochene Halterung von der Heizung, ist doch ein Vandalismusschaden. Ja, aber wie kommt er zustande? Er kommt dadurch zustande, dass die Schüler keine anderen Sitzgelegenheiten haben. Ja? Jetzt können sie sich darum jahrelang streiten. Und das kostet viel Geld. Und irgendwann sagt die Stadt, scheiß der Hund drauf, jetzt lasse ich das selbst reparieren. Ja? Und muss zusätzlich dem Investor einen zusätzlichen Auftrag geben, weil das dann nicht in seinem regulären Betreiberauftrag enthalten ist. Ja? Oder zum Beispiel, ich meine, da geht es um wirklich ganz viele Kleinigkeiten, die Ihnen vielleicht banal erscheinen oder ne, wo die hohen Ratsmitglieder es vielleicht für unwürdig sagen, also darüber zu diskutieren, ist alles gut. Ne? Aber da fallen dann, und Sie müssen immer denken, 30 Jahre, ja? Da fallen dann, wenn man das alles so zusammenzählt, das kann Millionen Beträge erbringen. Zum Beispiel ist es so, in diesem Bildungszentrum Ostend, also ich zitiere das deswegen, weil es eines der frühesten Projekte war, was eben jetzt schon 3 Jahre in Betrieb ist, woran man jetzt eben schon mehr sehen kann als an anderen, die erst 1 Jahr laufen oder erst geplant sind. Na, da ist es zum Beispiel so, an den Wänden der Klassenzimmer und der Flure in der traditionellen Schule, die Sie vielleicht erlebt haben, ne, da ist so auf einer Höhe vom Boden 1 Meter hoch oder so, ist eigentlich so als Standard eine abwaschbare, durchsichtige Lackschicht aufgetragen. Ne? Das hat sich der Investor in Frankfurt gespart. So, wenn die Schüler dann an der Wand stehen oder mal irgendwie ne, mit dem Schub, das ist übersät, das ist dreckig jetzt. Ne? Und da können Sie jetzt aber nichts abwaschen, Sie müssen das neu streichen. Ja? Naja, also ne, Sie können sich vorstellen, was in so einem großen Gebäude, wo viele Leute durchlaufen und beschäftigt sind und so weiter, oder auch Kunden kommen oder Bürger, ne? Was es da alles an zusätzlichen Vandalismusschäden geben kann, die eigentlich gar keine sind, aber für die Stadt dann auf die Dauer dieser 30 Jahre teuer werden. Und es kommt noch eine Bedingung dazu, das wäre auch die Frage, ob das hier in Solingen so ist, jedenfalls normalerweise ist das so, der Investor gründet für jedes einzelne PPP-Projekt eine eigene Zweckgesellschaft, so heißt das, eine eigene GmbH und setzt da einen Manager ein, vor allem dann für die Betriebsphase. Und jetzt ist es so, dieser Manager bekommt natürlich ein Gehalt, aber er bekommt auch Prämien. Und zwar, er bekommt umso höhere Prämien, je weniger er, also je besser er es schafft, dass das Betriebsentgelt, was zur Miete dazukommt, nicht ausgeschöpft wird. Sagen wir mal, es ist vereinbart, neben der Miete zahlt die Stadt Solingen noch ein Betreiberentgelt von, sagen wir mal, 50.000 Euro im Monat. Und wenn der Manager es schafft, so wenig Reparaturen durchzuführen, dass die 50.000 Euro nicht ausgeschöpft werden, dann bekommt er eine Prämie. Ne? Das heißt also, so wird heute gearbeitet. Das ist ja jetzt nicht nur bei PPP, sondern ne, das ist, so wird heute in diesen Unternehmen gearbeitet. So werden ne, Manager dazu animiert, zum Gewinn beizutragen. Ne? Wenn der es schafft, wir bekommen 50.000 Euro Betreibergeld im Monat, er gibt nur 20.000 aus, dann hat der das Unternehmen 30.000 Zusatzgewinn, davon kriegt der Manager, der das so geschafft hat, 5.000 Euro im Monat. Ne? So geht das, so, sag mal, im Prinzip. Ne? Aber Sie sehen, was das für Wirkungen hat. Ne? Der guckt drauf, möglichst wenig, der stellt sich doof. Der sagt, ja gut, die Lehrer beschweren sich. Mal gucken, ob sie sich in der nächsten Woche nochmal beschweren. Ne? Mal gucken, was kommt. Und man kann sich ja darauf ankommen lassen, dass die Stadt klagt oder so. Ne? Der muss eine kräftige Elefantenhaut haben und sagen, boah, also mal komm. Ne? Ja, das sind die Logiken, die dann hier, ja, die Sie sich damit einhandeln, wenn Sie sich auf so ein Projekt einlassen und eben das Betreiben auf 30 Jahre diesem Investor unter diesen Bedingungen überlassen. Jetzt gibt es noch ein Merkmal, was als besonderer Vorteil bei Public-Private Partnership gepriesen wird. Das ist der sogenannte Lebenszyklusansatz. Ja, die Kapitalseite, die Banken und so weiter, die Unternehmen, die eignen sich ja heutzutage sehr viel sozusagen Sprachgebrauch auch von der alternativen Seite an. Alle sind heute für die Umwelt. Welcher Autokonzern ist heute nicht dafür da, dass die Umwelt gerettet wird oder so? Ne? Und ja, und diese Investoren haben sich also den Begriff der Nachhaltigkeit auch geangelt. Ja? Wir arbeiten nachhaltig Und das hat mit diesem Lebenszyklusansatz zu tun. Also die Darstellung lautet so, es ist günstig, es ist viel günstiger, wenn der Investor eben nicht nur ein Gebäude baut, sondern es eben auch gleichzeitig, wenn er gleichzeitig auch der Betreiber ist, weil ihn das nämlich, ja, so die Theorie, dazu animiert, so gut zu bauen, dass er nachher wenig Betreiberkosten hat. Ne, klingt ja zunächst mal vielleicht einsichtig. Ne? Und dann wird gesagt, ja, diese 30 Jahre, ne, das ist der Lebenszyklus. Und wenn der Investor dann eben auch für das Betreiben in diesem ganzen Lebenszyklus verantwortlich ist, dann ergibt das Synergieeffekte, ne? Nachhaltigkeit. Ja. Und ja, dadurch lassen sich auch einige so verführen. Aber das Problem ist ja, nach 30 Jahren endet der Verantwortungszeitraum des Investors. Der wirkliche Lebenszyklus eines solchen Gebäudes ist ja aber länger als 30 Jahre. Ja? Wenn der nur 30 oder auch nur 40 oder nur 50 Jahre halten würde, dann hätte die Stadt ein schlechtes Geschäft gemacht. Ne? Der die Lebenszeit eines solchen Gebäudes, damit es sich sozusagen lohnen soll, muss ja mindestens 70, 80 oder länger sein. Ich meine, Schulen, die mal im 19. Jahrhundert gebaut worden sind, die stehen immer noch und die stehen nicht schlechter. Ne? Aber das wäre unter diesen Bedingungen kaum zu erwarten, weil jegliche rechtliche Verpflichtung, also die längste Gewährleistungspflicht bei PPP nach Ende des Mietvertrages ist 2 Jahre. Ja, und was ab dem 33. Jahr passiert? Das Gebäude kann zusammenfallen, aber Sie können den Investor nicht mehr greifen. Ja, ja, das ist sozusagen ein anderes Problem, was Sie sich damit einhandeln. Ein Risiko sozusagen in der Zukunft. Was wird, wie haltbar ist das Gebäude wirklich? Jetzt nicht nur, sagen wir mal, in den Grundstrukturen, in den Grundmauern, in den Betondecken oder so, sondern mit allen technischen Einzelheiten. Da ist ja heute, was wird da alles eingebaut an Rohren, an Leitungen, an Fenstern? Wie lange hält das wirklich? Ja. Und unter den Bedingungen der resoluten Billigbauweise und Billigbetriebsweise kann man jedenfalls nicht erwarten, dass diese Gebäude sehr lange in sehr gutem Zustand sind. Und wir wissen ja, oder Sie wissen auch, dass die wirklich schwerwiegenden Reparaturen, kostenträchtigen Reparaturen bei Gebäuden, die fangen dann halt nach 30, 40, 50 Jahren erst an. Ne, diese Bewährungszeit, die ist dann außerhalb jeglicher Verantwortung eines solchen Investors. Ja, ich will noch 2 Merkmale kurz schildern. Ich habe das vorhin schon mal kurz angefangen, welche zusätzlichen sogenannten, so heißt das, Transaktionskosten dazukommen, wenn Sie sich auf so ein solches PPP-Projekt einlassen. Ich hatte das vorhin schon genannt, diesen Generalunternehmerzuschlag von 10-15%, die Provisionen der Bank, mit der sich meistens die Baufirma zusammentut. Aber es gibt noch weitere. Also, ich will das mal an einem Beispiel kurz deutlich machen, vielleicht haben Sie von dem auch schon gehört, es ging ja jetzt im letzten Jahr verschiedentlich auch durchs Fernsehen, die Kölner Messehalle. Ja, vielleicht haben Sie wohl. Das ist ja auch ein solches PPP-Projekt, ne? Die Stadt Köln hat sich von dem privaten Investor Esch Oppenheim Immobilienholding, ne? 4 neue Messehallen bauen lassen und mietet die jetzt für 30 Jahre. Bis zum Jahre 2036 und wird nach bisheriger Berechnung also ungefähr 1 Milliarde Euro dann gezahlt haben. Wobei das ein bisschen unsicher ist, wie viel es wirklich wird, weil da noch so ein Inflationsindex drin ist. Ne? Wenn die Inflation steigt, wenn die Lebenshaltungskosten steigen, dann steigt auch die Miete. Von daher ist das nach oben noch etwas offen, was dann bis 2035 die Stadt Köln gezahlt haben wird. Ja, jetzt hat sich aber herausgestellt, die Kalkulationsgrundlage des Investors Esch Oppenheim Holding sind ungefähr 320 Millionen Euro. Das sagt, so viel hat das Ding gekostet und das ist die Kalkulationsgrundlage für die Miete. Jetzt hat sich aber herausgestellt, der Bau dieser 4 Messehallen durch die Firma Hochtief, hat jedenfalls die Hochtief-Firma selbst bekannt gegeben, hat nur 140 Millionen gekostet. Ja. Wie kommt jetzt diese Verdoppelung der Kalkulationsgrundlage zustande. Das sind alles Transaktionskosten. Ja? Ich habe die in dem Buch mal alle genau aufgeschrieben, die sind inzwischen also auch durch die Wirtschaftspresse gegangen, sind im diesem Fall, also durch einen Zufall, durch eine kleine Intrige, sind die dann also öffentlich geworden. Deswegen haben wir anhand dieses Beispiels also genaue Kenntnisse, wie sich solche Transaktionskosten zusammensetzen. Ne, also da hat zum Beispiel eben der Investor Projektentwicklungskosten von 57 Millionen veranschlagt, ne, wo die Fachwelt rätselt, was leisten die für 57 Millionen, ne? Weiß keiner. Aber er hat ja die Freiheit, das zu tun. Ja. Der setzt irgendeine Tochterfirma ein, die berechnet dem, ne, dem Generalunternehmer 54 Millionen Euro Projektentwicklungskosten. Kann die Stadt ja nicht nachprüfen. Sie hat ja nur einen Vertrag mit dem Generalunternehmer. Ne. Oder beispielsweise, da kommen wir dann noch zu einem weiteren Punkt, ich weiß nicht, wie das hier in Solingen ist, müsste man auch nachgucken. Aber in der Regel sind diese Public-Private-Partnership-Projekte Anlegerprojekte. Das heißt, die Bank, die erstmal das Geld aufbringt, legt einen geschlossenen Immobilienfonds auf. Im Falle der Kölner Messehallen ist das ein geschlossener Immobilienfonds mit 27 individuellen Anlegern. Da haben wir die Liste auch ausgefunden. Das sind also solche Leute wie Herr Thomas Mittelhoff von Karstadt Quelle oder seine Chefin, seine Frau Madeleine Schickedanz. Ne? Und solche Leute, die haben da also diese 320 Millionen Euro durch ihre Geldeinlagen aufgebracht. Aber, ja, und dafür, dass die Bank Oppenheim 27 ihrer Kunden, ne, mal kurz angerufen hat, gesagt, hast du mal ein bisschen was flüssig, willst du da bei der Kölner Messe haben, in den Immobilienfonds einsteigen? Und wenn die ja gesagt haben, ja gut, ne, sind die dann also Mitglieder dieses Immobilienfonds geworden. 27 Leute sind das. Ne? Und dafür, allein um diese 27 Leute zu finden, berechnet die Bank Oppenheim 8-9 Millionen Euro Vermittlungsgebühr. Ja, geht in die Transaktionskosten ein. Ja? Nur um die Leute zu finden, ich nehme an, die haben da mal kurz angerufen. Ja? Das sind ja ihre Kunden, mit deren Vermögen sie ja sowieso betreuen. Ja? Die kennen ja deren Verhältnisse. Ja, und dann kommt noch Folgendes dazu. Diese Leute, die an sich viel Geld haben, ne, solche Anleger, die haben aber einen umso größeren Effekt ihrer Geldanlage, ne, einen sogenannten Hebeleffekt, wenn sie möglichst wenig Eigenkapital einzahlen und den größeren Teil ihrer Geldeinlage von sagen wir 10, 20, 30 Millionen Euro auf Kredit nehmen. Ne? Und da gibt es jetzt einen Deal zwischen der Bank Oppenheim und der Kölner Stadtsparkasse. Die Kölner Stadtsparkasse hat sozusagen von der Bank Oppenheim die Erlaubnis bekommen, diesen 27 Anlegern die Kredite geben zu dürfen. Ja? Und allein für diese Bereitschaftserklärung der Stadtsparkasse, diese Kredite den auszureichen, bekommt die Stadtsparkasse ebenfalls nochmal 7 Millionen Euro Provision. Davon abgesehen, was sie dann nachher für die Kredite selber an Zinsen bekommt. Das kommt nochmal dazu. Aber das geht ja da nicht in die Kalkulationsgrundlage ein. Aber diese Provision, dass sie sich bereit erklärt, ja, dass sie sich nur bereit erklärt, dafür bekommt sie nochmal, ne, und all diese, und dann gibt es noch vielleicht, da gibt es noch eine ganze Menge, da gehen dann zum Beispiel noch Steuerberatungskosten, gehen auch in die Kalkulationsfrage. Ne, weil das sind ja Steueranlageprojekte. Die Geldanleger, ne, die haben ja, die setzen ja nicht nur darauf, dass sie jetzt aus den Mieten, die die Stadt Köln in die, für die Messehallen bezahlt, sozusagen eine Ausschüttung bekommen, sondern sie wollen ja auch noch einen Steuervorteil haben. Und damit dieser möglichst gut ausgeschöpft wird, engagieren die großzügigen Banken dann für ihre 27 Anleger noch Steuerberater. Und die berechnen dann eben nochmal ein paar Millionchen Honorare Steuerberatung. Geht ebenfalls in die in diese Transaktionskosten ein. Ja? Und jetzt nenne ich ihn noch sozusagen das Sahnehäubchen. Ja? Also es war ja so, ne? Die Stadt Köln beauftragt, sucht einen Investor, findet den, Esch Oppenheim, und sagt, du baust für uns 4 Messehallen und wir mieten die dann für 30 Jahre, Mietvertrag und so weiter, ausgemacht. So, und zu den Transaktionskosten, ne, wie sich herausstellt, gehören jetzt noch 7 Millionen Mietervermittlung. Weil der Investor so tut, als wüsste er nicht, für wen er die Messehallen baut. Ja? Beauftragt einen Makler und zielsicher findet der die Stadt Köln, die Messehallen findet, mieten will. Bringt nochmal 7 Millionen, ja, Ne? Also, ich meine, wenn man es zum ersten Mal hört, glaubt man es vielleicht nicht. Ja? Und ich kann Ihnen auch versichern, das hört sich vielleicht nach Kölner Küngel an, aber das funktioniert immer so. Ja? Denn die Firmen, die da beteiligt sind, die sind ja nicht nur in Köln tätig. Ja? Die Steuerberater war Ernst und Young, die machen das überall. Ja? Haben Sie vielleicht schon gehört, diese Wirtschaftsprüfer Ernst und Young. Die machen auch beispielsweise die Rechenschaftsberichte der CDU, testieren die immer als korrekt und so weiter. Und haben auch Kohls schwarze Kassen, haben die auch als korrekt testiert. Ne? Also, oder Esch Oppenheim, die bauen ja nicht nur in Köln, die bauen überall. Ja? Also, ne? Ja, so ist das. So kommen also diese Transaktionskosten. Ne? Das ist eben sozusagen der Freibrief, der bei dieser Konstruktion entsteht. Die Stadt macht nur den Vertrag mit dem Generalunternehmer und der hat dann diese Freiheit. Tochtergesellschaften, Steuerberater, Makler, Projektentwickler und so weiter zu beauftragen. Davon kriegt die Stadt nichts mit, aber kommt, ne? Das ist jetzt nur ein Zufall, dass wir da in Köln bei den Messehallen, da gab es eine undichte Stelle und da wurde viel rumgebohrt von verschiedenen Journalisten, Autoren, Rechtsanwälten und so weiter. Und deswegen kam jetzt da in dem Fall diese Kenntnisse zustande. Ja, ja, aber da kann man das eben mal illustrieren, wie das so geht. Ich meine, es muss vielleicht nicht immer so extrem sein. Vielleicht ist in Solingen kein Makler beauftragt worden, um einen Mieter für das neue Rathaus zu suchen. Aber ne, theoretisch möglich muss man es halt. Ja? Und ja, jetzt komme ich zu dem letzten Punkt, der jetzt damit zusammenhängt. All diese PPP-Projekte sind eben auch Anlegerprojekte. Und Sie sehen ja auch, ne, das wird dann auch professionell angegangen, dass den Anlegern ne, durch eine teure Steuerberatung auch wirklich ermöglicht wird, ihre Steuervorteile auszuschöpfen, ihre Verlustzuschreibung auszuschöpfen, denn die Anleger sind ja alles Leute, die sonst irgendwo, sagen wir mal, eine Menge Geld verdienen, die das Interesse haben, ihre Steuerzahlung aus ihren anderen Einkommen herunterrechnen zu lassen durch eine solche Beteiligung an so einem Immobilienfonds. Und das bedeutet aber, ne, mit jedem PPP-Projekt handelt sich der Staat für 30 Jahre lang Steuerverluste ein, gleichzeitig. Ja? Wo wir jetzt natürlich im Einzelnen nicht wissen können, wie hoch die sind, denn ich weiß jetzt nicht, wie die Steuererklärung beispielsweise von Frau Schickedanz aussieht, weiß ich jetzt nicht, ne? Steuergeheimnis. Oder Herr Mittelhoff sagt mir das auch nicht. Ne? Aber wenn er schon mal in ein solches Projekt einsteigt, dann nehme ich an, dass er das nur tut, wenn da auch ein ordentlicher Steuervorteil rauskommt. Ja? Und ja, nicht? Das heißt also, mit jedem PPP-Projekt, selbst wenn es, sagen wir mal, die Vorteile hätte, die es nicht hat, aber ne, die versprochen werden, sind die Steuerverluste des Staates in diesen 30 Jahren wesentlich höher als diese Vorteile, die vielleicht, aber in Wirklichkeit nie rauskommen. Ne, das heißt also, durch jedes PPP-Projekt wird die Steuerbasis der Bundesrepublik Deutschland untergraben. Das wirkt, ich meine, das merkt man jetzt nicht sozusagen direkt in Solingen, ja. Weil, da muss man jetzt gucken, wo hat Frau Schickedanz und Herr Mittelhoff, wo haben die ihren Steuersitz, wo sind die Steuerpflichtig, ich weiß nicht, in Wuppertal oder in Düsseldorf oder in Liechtenstein oder was, ja, wissen wir nicht. Na, also wir nehmen mal an, dass sie einen Teil ihrer Steuern sozusagen in Deutschland zahlen müssten und an diesen Stellen entsteht dann zunächst dieser Steuerverlust. Aber Sie müssen das irgendwann, wenn Sie volkswirtschaftlich denken, und so muss man das ja tun, wenn Sie das mal zusammenrechnen, dann verliert der Staat Bundesrepublik Deutschland an Steuern. Und das wirkt sich natürlich irgendwann auch auf die Zuweisungen aus, die die kleine, gemütliche, von allen Globalisierungsfolgen noch ausgenommene Stadt Solingen, auf die dann doch zukommen. Ja, ich hoffe, ich habe Sie genügend erschreckt, damit Sie diese Praktiken nicht auf sich beruhen lassen. Ich denke, hier sind die Bürger wirklich aufgerufen, mal aufzustehen und zu sagen, was ist hier eigentlich los in diesem Staat? Das wollen wir erstmal genauer wissen und zweitens mal wollen wir das auch nicht so auf sich beruhen lassen. Ja, ich hoffe, ich habe Sie in dieser Richtung etwas animieren können.